Hirn und Heinrich, der Wissenspodcast des DZNE.
Ja, guten Tag zusammen zu einer ganz besonderen Folge unseres Wissenspodcasts Hirn und Heinrich. Es ist nämlich heute ein Live-Podcast und daher begrüße ich auch das Publikum hier am DZNE in Bonn. Wie schön, dass Sie zu uns gekommen sind. Ja. Es ist Mitte Juni. Wir haben hier heute am Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen den Tag der offenen Tür. Das heißt, hier finden Menschen ja Informationen zu all den Themen, die wir besprechen, zu Demenz, Parkinson, ALS und den vielen anderen Erkrankungen in diesem Bereich. Und ich bin total begeistert, weil ich ja normalerweise unser Publikum nicht sehe. Und ich wusste gar nicht, dass wir so ein gut aussehendes Publikum haben hier bei uns. Außerdem gibt es eben heute diesen Live-Podcast und das hat auch nochmal einen ganz besonderen Grund, denn dies ist heute leider die letzte Folge von Hirn und Heinrich. Wir haben jetzt 4 Jahre lang fast 50 Folgen viele Facetten der verschiedenen Erkrankungen gesprochen, immer mit einem hohen wissenschaftlichen Anspruch, aber für mich stand auch immer im Vordergrund, diesen komplexen Dingen einfach zu begegnen. Was sie für Betroffene bedeuten, für die Angehörigen. Denn mit der allerersten Folge war mir klar, die Diagnose, welche Erkrankung auch immer, verändert nicht das Leben des Einzelnen, sondern auch des ganzen Umfelds. Und ich möchte mich mit diesem Podcast heute auch bei allen Gästen bedanken, die dabei waren. Und einige von ihnen haben wir hier nochmal eingeladen. Und da begrüße ich als allererstes hier auf der Bühne Lilo Klotz. Lilo Klotz war bis 2017 eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Ich bin mir sicher, sie wäre es auch immer noch. Sie ist alleinerziehende Mutter von 3 Kindern, hat einen sensationellen Humor, wahnsinnig viel Energie, engagiert sich im Patientenbeirat und hat mir in unserem Gespräch von der Lewy-Body-Demenz erzählt, an der sie erkrankt ist. Hallo Frau Klotz, schön, dass Sie nochmal gekommen sind.
Ja, hallo, super, dass ich nochmal hier sein darf. Stellvertretend für alle Menschen mit Demenz und vor allen Dingen auch die anderen Zugehörigen, die, wie Sie schon sagten, ja wirklich auch durch diese Erkrankung Demenz im System stark betroffen sind. Also danke.
Toll, dass Sie auf die Bühne kommen.
Gerne.
Dann haben wir einen echten, ja genau. Dann haben wir einen echten Star hier sitzen.
Boah, ist er ganz überrascht.
Professor Dr. Christian Haas, Standortsprecher am DZNE München. Er ist Forschungsgruppenleiter sowie Leiter der Abteilung Stoffwechselbiochemie an der Uni in München. Es geht ja um Kalkablagerung im Hirn. Sein Spezialgebiet ist das ich mache das seit 4 Jahren. Amyloid. So, ja, bitte.
Genau.
Er hat schon tolle Preise gewonnen, ist Mitglied der Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Das finde ich ja auch so beeindruckend. Ihr Gespräch war für mich auch aus verschiedenen Gründen beeindruckend. Deswegen freue ich mich, dass Sie extra aus München nochmal gekommen
Gerne.
Sind. Dankeschön, Herr Haas. Ja. Und wir enden eigentlich mit einem Gast, mit dem wir angefangen haben. Und auch dieses Gespräch werde ich nie vergessen. Ich hatte mich bis zu diesem Moment nämlich mit dem Thema Demenz so nicht so richtig befasst. Es waren die Mütter von 3 Freunden, die betroffen waren. Und ehrlich gesagt konnte ich den Begriff neurodegenerative Erkrankung nur 2 von 5 Mal unfallfrei aussprechen. Und es war ein toller Start mit Professor Dr. Wolfgang Hoffmann. Schön, dass Sie auch heute nochmal gekommen sind. Er ist Sprecher des DZNE-Standorts Rostock-Greifswald. Er ist Professor für bevölkerungsbezogene Versorgungsepidemiologie und Community Health. Wir besprechen das gleich alles, was das ist. An der Uniklinik Greifswald und kennt sich eben mit tollen Versorgungskonzepten aus. Frau Klotz, wie geht's Ihnen heute?
Wunderbar. Wirklich wunderbar. Aus 2 Gründen. Einmal, weil hier am DZNE wieder sein zu dürfen. Letztes Jahr war ja auch so eine tolle Veranstaltung. Und die habe ich noch sehr guter emotionaler, aber auch inhaltlicher Erinnerung. Tatsächlich sind solche Tage für uns Menschen mit Demenz etwas ganz Besonderes, weil eben, sage ich mal so, das Flashlight, der Spot dann tatsächlich auch auf die Menschen mit Demenz, die ja tatsächlich tagtäglich mit ihren An- und Zugehörigen in der Thematik leben. Und wir sind dankbar und froh um jeden Menschen, der sich dafür interessiert, der fragt, Wissenschaft tatsächlich auch Verständnis und wir alle brauchen Verständnis, aber nicht nur Verständnis, sondern auch Unterstützung und Hilfe. Und das war jetzt der Werbespot auch zur Spende,
ja.
zu dem ich immer gerne aufrufe, weil Forschung, aber auch wir als Beirat, wir brauchen Ihre Unterstützung, um unsere Arbeit tatsächlich auch machen zu können. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, ne? Denn die finanziellen Mittel sind, ich sage mal, nicht beschränkt, aber zumindest gut sortiert, untergebracht. Und wir brauchen tatsächlich da Unterstützung von der Gesellschaft. Aber insbesondere, ich hoffe, es sind viele Politiker heute hier und der eine oder andere hört mit, wir brauchen auch mehr Awareness, mehr Unterstützung von der Politik hier.
Frau Klasse, wir hatten das ja schon im Podcast. Wenn man Ihnen begegnet, man käme nicht auf die Idee, dass Sie eine Demenzdiagnose haben.
Ja, tatsächlich habe ich das unwahrscheinliche Glück, dass ich war mein Leben lang auf einem relativ hohen intellektuellen, aber auch beruflichen Level unterwegs. Mein Hauptjob war jeden Tag mindestens 12 bis 14 Stunden reden. Diese Fähigkeit habe ich so ausgeprägt, dass das für mich ist wie Radfahren. Dafür kann ich nicht kochen, ich kann nicht stricken, ich kann nicht mehr gerade ausgehen. Ich torkele sozusagen durch die Welt, weil ich habe eine starke Gangbildbehinderung und ich habe zusätzlich ein, ich sag da immer, ich sehe was, was du nicht siehst. Ich habe immer Gäste dabei, also ich habe Halluzinationen, ich sehe Dinge, die nicht da sind, kann aber noch sehr gut und aktiv damit umgehen, ist aber auch wirklich ein Training tagtäglich. Also ich achte täglich auf die guten Anteile des Tages und fokussiere mich nicht immer auf die negativen Anteile des Tages. Ich habe einen wirklich grenzenlosen Humor.
Ja.
Kann wunderbar über mich selber lachen, auch über meine eigenen Fehler. Bin aber auch tatsächlich jemand, der im Umfeld der politischen Umgebungen, zum Beispiel nationale Demenzstrategie, durchaus sehr radikal und sehr offensiv auftritt für Menschen mit Demenz und die An- und Zukunft.
Gut, dass Sie im Patientenbeirat sind. Gerade das Thema. Herr Haas, stimmt die Zahl hierzulande, gibt es rund 1,8 Millionen Menschen mit Demenz? Mhm. Die meisten, zwei Drittel Alzheimer?
Mit Sicherheit,
glaube ich auch. Ja. Es hat ja eigentlich angefangen mit Alois Alzheimer und seiner Patientin, wie hieß die noch?
Die Auguste Deter.
Ja, genau. Das wissen Sie sowas alles, ne? Also diesen Ursprung. Warum, wir sind jetzt im Jahr 2024, das ist über 100 Jahre her, warum ist es immer noch nicht heilbar, warum ist es immer noch so schwierig, dem Thema zu begegnen?
Naja, das Wichtigste, wenn man über eine Krankheit Bescheid wissen will und letztendlich die Krankheit behandeln will, sind die Mechanismen. Und die müssen wir im Detail verstehen. Und das hat extrem lang gedauert, das ist korrekt. Wir verstehen es noch nicht hundertprozentig, aber ich würde sagen, doch die Grundzüge der Erkrankung sind in der Zwischenzeit erforscht. Und aufgrund dieser Forschung geht es letztendlich auch zum ersten Mal eine medikamentöse Behandlung wirklich voran, sodass man die Krankheit zumindest teilweise modifizieren kann und beeinflussen kann.
Hinauszögern kann. Also es ist immer noch nicht heilbar.
Also in der Heilung, da bin ich sehr skeptisch. Wenn das Gehirn einmal zerstört ist, ist da nicht mehr viel zu machen. Wir reden viel auch bei uns in München über Stammzellforschung und dass man versuchen kann, mit Stammzellen Dinge zu regenerieren. Aber letztendlich neue Nervenzellen herstellen oder auch das Gehirn dazu aufzufordern, neue Nervenzellen herzustellen. Das kann man, in Mäusen geht es ganz gut. Und damit versuchen wir Reparaturen hinzubekommen. Aber das ist eigentlich noch Science-Fiction. Deswegen, die Krankheit heilen können wir nicht. Wir müssen sie rauszögern oder am besten von vornherein verhindern.
Genau. Wir fangen nochmal ganz von vorne an, eben mit der Proteinablagerung im Gehirn. Das ist das Ding. Erklären Sie uns doch nochmal, was passiert denn da eigentlich?
Also alle Alzheimer-Patienten, ohne jede Ausnahme, die haben genau zwei pathologische Merkmale. Die lagern Plaques ab. Das ist ein kleines Eiweiß letztendlich, was mit sich selbst verklebt. Und diese Plaques sind außerhalb der Zellen. Und dann gibt es ein weiteres kleine Klümpchen innerhalb von Nervenzellen und das Ganze interagiert auf irgendeine Art und Weise miteinander und führt dazu, dass Nervenzellen absterben. Und genau daran muss man arbeiten und muss rauskriegen, wie die Plaques entstehen, warum die entstehen und warum Nervenzellen im Endeffekt dann zugrunde gehen.
Bei Alzheimer besonders schwierig, weil es ja schon sehr viel früher losgeht, als wir eigentlich merken.
Ja, und die ganz große Schwierigkeit war am Anfang gewesen, dass man dachte, das passiert nur im Patienten. und man gar kein Modellsystem hatte, in dem man überhaupt die Entstehung der Plaques verfolgen konnte. Also solange sie kein Modellsystem haben, woran wollen sie arbeiten? Deswegen hat die Forschung wirklich jahrzehntelang dreht es sich im Kreis und ging keinen Schritt voran.
Das heißt, ich kann es schon längst haben, ohne dass ich es merke?
Ja, so was wir gefunden haben, ist lange her, war ich noch in den USA gewesen, dass wir alle diesen Grundstoff, dieses sogenannte Amyloid, aus dem die Plaques bestehen, das produzieren wir alle. Jeder hier im Hörsaal, ohne jede Ausnahme, produziert das pausenlos vor sich hin, und zwar von Geburt an in großen Mengen und ausgerechnet vor allem im Gehirn. Das ist das große Problem, die Nervenzellen machen am allermeisten davon. Und was dann in der Alterung passiert ist, dass dieses Amyloid schlechter abgebaut wird. Es gibt auch im Gehirn eine Art Müllabfuhr, die entfernt Dinge, die das Gehirn nicht haben will, die vor allem giftig sind. Und das funktioniert im Alter nicht mehr so gut. Und dann entsteht mehr und mehr von den Amyloid und läuft mehr und mehr auf. Und das verklebt mit sich selber. Und das ist ein ganz normales biophysikalisches Grundprinzip, dass dann je mehr da ist, die Ablagerung sich umso mehr beschleunigt.
Aber wann kommen so die ersten Symptome und welche Symptome sind es?
Es ist völlig unterschiedlich und sehr, sehr individuell. Und wir haben das vorhin auch in den Vorträgen gehört. Das ist bei jedem Menschen anders, je nachdem, wie gut man geistig trainiert ist, körperlich trainiert ist. Schwer zu sagen. Also die Merkmale sind eigentlich, also unsere Ärzte jedenfalls, ich bin kein Arzt, sondern Molekularbiologe, unsere Ärzte sagen immer, es fällt dann auf, wenn ein Patient immer schlechter und schlechter wird von Besuch beim Arzt von einem Mal zum nächsten Mal. Ja. Das heißt, wenn dann eine Kontinuität da ist, dass die Gedächtnisfähigkeiten mehr und mehr nachlassen. Ich habe auch schon mal mein Auto im Flughafen abgestellt und nicht mehr gefunden. Ne? Was mit München Flughafen ein Riesenproblem darstellt, ja? Das Parkhaus.
Das ist richtig. Erstmal auf die anderen schieben.
Ja, genau.
Ja. Aber seitdem ist mir das nie wieder passiert, weil ich nämlich seitdem die Nummer merke, die da oben drüber steht. Ja?
Ich mache ein Handy.
Dann weiß ich, wo ich hin.
So, ja. Frau Klotzen sagt es auch, Handyfoto.
Ja, natürlich, klar.
Aber das ist doch auch erlaubt, ne? Da muss man sehr an sich zweifeln.
Aber man muss dran denken, das Handyfoto zu machen.
Ja, ja, ja. Okay. Jetzt haben Sie ja schon erwähnt, es gibt Medikamente, die gegen diese Proteine vorgehen. Für Sie die Empfehlung, heute Nachmittag gibt es dazu nochmal einen extra Vortrag. Wir haben auch darüber gesprochen, in dem Podcast in Amerika zugelassen. Wie weit sind wir jetzt hier? Als wir gesprochen haben, haben Sie gesagt, ja, also kommt bestimmt.
Tja, wir diskutieren vor uns hin, länger und länger und länger. In Amerika werden Patienten längst behandelt. Und es ist ganz klar, mit diesem Medikament müssen Patienten sehr, sehr früh behandelt werden. Die werden in dem Moment behandelt, wo ein Arzt ganz klar feststellen kann, dass diese Plaques im Gehirn anfangen, pathologisch aufzulaufen und erst erste Gedächtnisschwierigkeiten auftreten. Dann ist das Fenster offen für eine Behandlung. So wie das mehr wird, geht das nicht mehr. Ein guter Freund von mir, Arzt in den USA, der mir gerade erzählt, der hat es gerade eben mehr als 400 Patienten behandelt mit diesem Medikament bereits. In Deutschland geht es nicht. Und für Patienten, die genau an der Schwelle sind, ja, wo die Plaques auflaufen und der Gedächtnisschwund anfängt, für die schließt sich tagtäglich in Deutschland ein Fenster. Und ich sage das jetzt mal mit aller Deutlichkeit hier. Ich halte das Verhalten, wie das momentan in Deutschland läuft und wir das diskutieren, trotz aller Nebenwirkungen, aller Probleme, und jedes Medikament hat Nebenwirkungen, ich halte das für äußerst problematisch, um nicht zu sagen für unethisch, dass wir nach wie vor Patienten, obwohl ein Medikament da ist, nicht behandeln können.
Woran liegt's?
Die Dinge, die irgendwie kritisch sind, die werden dann sehr stark erhöht und massiv diskutiert.
Es spielt dann aber eben auch eine Rolle, wie Sie sagen, dass man sehr früh zum Arzt geht. Dass der Hausarzt, die Hausärztin auch sehr früh reagiert.
Ja, das ist natürlich ein Problem.
Auch, ehrlich gesagt, ein gesellschaftliches.
Ja.
Frau Klotz, ich weiß nicht, wann Sie das erste Mal getraut haben, es laut zu sagen, hier ist etwas, das hat nicht mehr mit witzig, ich finde mein Auto im Parkhaus nicht mehr wieder.
Mhm. Nee, absolut nicht. Es sind auch nicht viele Ärzte wirklich in der Lage, eine Demenz zweifelsfrei in so einem frühen Stadium zu diagnostizieren, wie es für das Medikament notwendig wäre. Und dann kommt noch dazu, dass wir natürlich aus meiner Sicht auch im technischen Bereich, es bedarf ja auch während, es ist ja nicht nur das Thema, ich greife einen Patienten, der tatsächlich in dieses Fenster reinpasst. Tatsächlich ist ja dann auch noch die Thematik, dass dieser Patient kontrolliert werden muss. Hier haben wir dann wieder massive Engpässe im Sinne von Ressourcen, von Technologie, MRT-Ressourcen, von Technologie, Know-how im Sinne von Bewertung.
Ja, klar, also als Patientin mal so einen Termin zu kriegen, das dauert ewig.
Es ist ein vielschichtiges Thema. Ja. Es ist nicht ein Grund, warum es nicht funktioniert. Es ist eine Kausalität von vielen aufeinanderfolgenden Punkten, die hier in Deutschland einfach noch nicht etabliert worden und einfach auch nicht angegangen werden. Also da bin ich zu 100% bei Ihnen.
Jetzt erinnere ich mich noch, dass Sie und auch Frau Rohrer, die auch Patientenbeirat ist, mir ordentlich den Kopf gewaschen haben im Podcast. Frau Rohrer sagte wortwörtlich, Sie machen doch das Bild von Menschen in der Öffentlichkeit. Also sie sagte nicht ich persönlich, aber die Medien. Hier kommt direkt Professor Hoffmann, wen sehen wir, wenn im Tatort jemand ist mit einer demenziellen Veränderung oder einem anderen Spielfilm? Ist das richtig dargestellt?
Nein, nicht immer natürlich. Ja. Ne? Es wird besser zum Teil. Ne? Es wird normaler. So, die Älteren wissen das noch, mit Krebs war es früher genauso. Das gab es auch nicht. Ne? Man ging nicht zum Besuch ins Krankenhaus, weil es irgendwie vielleicht doch ansteckend ist und so. Das haben wir überwunden. Wir reden über Krebs ganz normal. Es gehört zum Leben. Jeder zweite Mensch bekommt in seinem Leben eine Krebserkrankung. Bei Demenz ist es zum Glück nicht so viele, aber es sind eben auch sehr viele. Und wir haben es gerade schon gesagt, jeder, der hier sitzt, kennt mindestens einen betroffenen Menschen oder jemanden, der mindestens in einer Familie eines Betroffenen ist. Und das deutlich sagen, das hat schon ganz viel geholfen. Das ist noch gar nicht lange her. Das ist vielleicht so seit 10 Jahren, dass Einzelne sich getraut haben, darüber zu sprechen. Und das ist, ich sag mal, fast schon die halbe Miete, weil dann kann man anfangen, in der Gesellschaft damit umzugehen. Demenz ist eine Krankheit, wie andere Krankheiten auch. Sie ist besonders eingreifend. Sie hat auch einen besonders schwierigen, schlechten Verlauf im Moment noch. Aber er gehört trotzdem zum Leben dazu, genauso wie andere Dinge, für die das ganz genauso ist. Also aufnehmen in unsere Gesellschaft, die Konsequenzen tragen. Ne? Wir schulen jetzt Busfahrer. Wir schulen die Polizisten. Bei Medica gibt's einen Kurs, wie man Geld aus dem Portemonnaie rausnimmt, ohne dass man den Eindruck eben erweckt, dass da was geklaut wird. Das also wird sichtbar gemacht, um das Vertrauen eben, was ja oft ein Problem ist, zu erhalten und trotzdem eben dem Menschen mit der kognitiven Einschränkung diese Peinlichkeit zu ersparen, dies zu rechnen, was ja ganz oft schwierig ist. Und solche Dinge sind Sachen, die ganz konkret im Alltag helfen. Das geht aber nur, wenn wir uns damit auch auseinandersetzen und sagen, das sind Menschen genau wie wir hier, die es noch nicht haben. Die gehören dazu, die müssen mit einbezogen, integriert und auch versorgt werden. Mhm. Ja? Das war der große Durchbruch, der durch einzelne Prominente, aber auch durch Politiker, also zum Beispiel Frau Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern hat ganz früh in Fernsehsendungen über Demenz gesprochen, wie sie das jetzt auch tut über ihre Krebserkrankung. Mhm. Das ist der erste Schritt zu einer Verbesserung der Situation.
Frau Glatz, erinnern Sie sich denn, als Sie das erste Mal, Sie haben Ihren Job verloren, nachdem Sie es gesagt haben?
Ja, ich habe meinen Job verloren, tatsächlich. Also mit der Diagnose kam dann tatsächlich auch natürlich eine Krankschreibung. Mhm. Dummerweise habe ich in meiner Panik-Hektik tatsächlich eine Krankschreibung von einer Neurologin gehabt. Und das Argument meiner damaligen Geschäftsführung hier in Deutschland, es ist wirklich, es war für mich fast noch schlimmer als die Demenzdiagnose, weil es mein persönliches Sein komplett demontiert hat. Also die Aussage war eine, versuche ich das nochmal zusammenzukriegen, eine Geschäftsführerin mit einer vermeintlich neurologischen Erkrankung ist in unserem Unternehmen nicht akzeptabel. Das ist sowas von stigmatisierend und es war für mich ein absolutes Trauma, neben der traumatischen Erfahrung, eine solche Erkrankung zu haben. Und ich bin kein Einzelfall. Nee. Also es ist jetzt nicht so, dass ich etwas erzähle, was nicht fast jeder Mensch, der wie ich dann auch mit 57 jung erkrankt, es gibt ja auch die Gruppe in Deutschland, genau wie international, der jung erkrankten Menschen, also unter 65 Jahren, die eine Diagnose bekommen. Und die haben nochmal eine ganz andere Problematik und Thematik und Situation, die auch heute noch nicht in unserer Demenzversorgung, auch nicht im medizinischen Umfeld, auch nicht in der Politik tatsächlich Wortfindungsstörung.
Problem.
Warnung, danke. Ja, schön. Ich danke um Ergänzung, wenn ich glaube. Nein, es ist tatsächlich so, dass da noch ganz viel Aufklärung erfolgen muss, weil wir jetzt in eine Generation kommen, wo mit Sicherheit auch durch viele, viele Einflüsse von außen die Demenzerkrankungen statistisch, also jeder muss sich nur mal die Statistiken ansehen, statistisch gesehen werden die Demenzerkrankungen massiv zunehmen. Und da kommt eine sozial-ökonomische Situation auf uns zu, aber auch eine psychologische Situation auf unsere Gesellschaft zu, die heute meiner Meinung nach überhaupt noch nicht entsprechend auch in der Relevanz bewusst geworden ist. Weder in der Politik noch in der Öffentlichkeit.
Ich komme mal von der anderen Seite. Sie haben also gesagt, dummerweise hatte ich eine Krankschreibung von einer Neurologin. Ja, wie hätten Sie es denn anders machen wollen? Hätten Sie ein Doppelleben geführt? Also
ja, also ich kann es ehrlich. Ich habe ja die Symptome schon früher gespürt.
Ja.
Ich habe auch tatsächlich versucht, mit meiner, generösen Art und Weise Dinge zu überspielen, das Ganze zu überspielen. Aber irgendwann sind sie so im Stress, dass sie Angst vor der Angst haben, Angst vor jedem Symptom, Angst vor jeder Situation. Das kumuliert natürlich die Situation im Sinne von Relevanz und tatsächlich auch Dramatik. Ne? Und die Situation, als ich dann auf einer Messe meine eigenen Kunden nicht mehr erkannt habe und plötzlich, wenn Sie mal überlegen, Sie sehen da plötzlich Dinge, die nicht da sind. Ich habe wirklich gedacht, ich würde verrückt. Obwohl meine Mutter selbst eine Alzheimer-Erkrankung hatte, war ich nicht so aufgestellt, dass ich da genug und ausreichend Wissen hatte, um das, was ich hatte, korrekt einzuschätzen und auch korrekt zu handeln. Das haben meine Kinder für mich getan.
Herr Hoffmann, da sind wir doch jetzt auch schon wieder bei so einem Punkt. Ich hatte, obwohl ich den Fall schon in meiner Familie hatte, nicht genug Wissen.
Ja.
So. Der Versorgungsforscher.
Ja, das ist die halbe Miete, ne? Dass wir besser Bescheid wissen für uns selber als Betroffene.
Aber wer doch nicht damit, ganz ehrlich, wer doch nicht damit befasst ist.
Der muss es lernen.
Aber ich denke dann auch, warum soll ich, ich komme jetzt mal ganz naiv. Ich bin gesund, ich merke, meine Eltern, die sind vielleicht noch Anfang 60, die sind auch noch topfit. Wissen Sie, was soll ich mich denn damit befassen? Das Leben ist so schwer genug, dann muss ich doch jetzt noch ein anderes schweres Thema.
Nein, wir müssen so viel wissen, dass wir damit umgehen können, was uns in der Öffentlichkeit, im ganz normalen Leben passiert.
Und wo setzen wir da an? Was wünschen Sie sich?
Das, was Sie machen, ist doch ein guter Anfang. Was wir heute hier machen, hier sind mehrere tausend Bürger aus Bonn und Umgebung da, die hören heute Dinge, die sie zum Teil, viele wissen sie auch schon, aber es wird nochmal bestärkt und nochmal bestätigt. Und das sind die Grundlagen, die man wissen muss, um umzugehen. Früher hieß es immer, verwirrter Patient ist irgendwie weggelaufen, Kottenforst, so nach dem Motto, der braucht dringend Medikamente. Das sind alles Demenzpatienten. Und jetzt wissen wir, dass das so ist. Und wenn man so jemanden sieht, dann geht man hin und weiß, der ist jetzt auch nicht gefährlich, das ist auch nicht ansteckend. Da gehe ich einfach hin und sage, kann ich Ihnen helfen? Sie wissen möglicherweise ja gar nicht, wo Sie hier sind. Ne? Mit Kottenforst und ich bin beim Joggen und Sie haben sich verlaufen. So, und das ist eben bei anderen auch so, die das lernen müssen und auch tun, was man dann einfach macht. Ob ich jetzt noch mehr wissen will, also ob ich wissen muss, was TREM2 mit dem Amyloid macht und ob ich wissen muss, wo diese Medikamente jetzt dann doch zu bekommen sind und so, das ist eine Frage des eigenen Interesses. Und da gibt es halt welche, die haben ganz viel und auch die kommen heute hier auf ihre Kosten, das verspreche ich. Aber andere wollen das gar nicht so genau wissen. Und da geht es mehr darum zu sagen, was sind die Symptome, wie gehe ich damit um, ist das schlimm, wie geht das weiter, was kann ich tun? Was kann ich tun, ist die wichtigste von allen Fragen. Und das gilt für fast alle großen, wichtigen Krankheiten, die wir ja alle nicht heilen können. Wir müssen uns ja mal ehrlich machen. In der Medizin gehen wir mit Krankheiten um, die man hat. Und wir versuchen, das so gut wie möglich zu managen und die Symptome in den Griff zu kriegen, Komplikationen zu vermeiden und dem immer wieder zu versuchen, zu verhindern, dass was Falsches passiert. Das ist ja bei Menschen mit Demenz ganz wichtig, dass sie nicht dauernd ins Krankenhaus gebracht werden. Es gibt zu Hause eine Komplikation und es ist wichtig, dass der Hausarzt Bescheid weiß. Und dann kann man ihn anrufen und dann sagt er, nee, ist mal gut, mach jetzt keinen Stress, ne? Weil dann wird es erst richtig schlimm, wenn man eben ins Krankenhaus mit der Notaufnahme kommt und so. Das kennen alle Betroffenen. Und solche Dinge gibt es noch viel mehr. Ne? Auch die anderen Medikamente. Ne? Unsere Menschen mit Demenz, die wir im DZNE in den großen Studien untersuchen, mit denen wir zusammenarbeiten und forschen, die haben im Durchschnitt 8 Medikamente. Ne? Und die haben 6 oder 7 Krankheiten. Und dieses Zusammenspiel zu organisieren, wenn dann die Kognition nicht mehr gut funktioniert, das ist das größte Problem. Damit erreicht man auch am meisten. Eine chronische Wunde von der ich nicht mehr sagen kann, dass ich die überhaupt habe. Die muss erstmal gefunden werden am Unterschenkel, da muss man die behandeln und sofort geht's allen besser. Das gilt für Zahnschmerzen, das gilt für Gelenkbeschwerden, so die eben ganz oft gleichzeitig vorkommen. Und das muss man sehen, muss man aufmerksam sein, jeder eben auf seine Art und in seinem Umfeld.
Jetzt klingelt es bei mir nochmal, in unserem ersten Gespräch sagten Sie, ich fragte danach, dass es ja Menschen mit der Demenzerkrankung gibt, fortgeschritten, die manchmal einfach so eine schlecht gelaunte, böse Phase haben.
Ja.
Und da weiß ich noch, dass Sie gesagt haben, ja, jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben Zahnschmerzen und wissen überhaupt nicht mehr, was Zahnschmerzen sind. Da hätte ich auch schlechte Laune.
Ja.
Ungefähr in der Art haben Sie es mir erklärt.
Das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse, die wir in diesem Bereich um DZNE erzielt haben, dass dieses herausfordernde Verhalten, wie man es etwas beschönigend nennt, dass das immer einen Grund hat. Und dass man, wenn man den Grund abstellt, dann das herausfordernde Verhalten auch wieder weggeht. Das heißt, es gibt Stress, ne? Es gibt Schmerz, es gibt irgendwas, was fehlt. Angst ist ganz oft ein Grund dafür. Wenn ich das weiß und damit umgehen kann, das haben wir ja gezeigt in Studien, richtig mit Kontrollgruppen und so weiter, dann wird das herausfordernde Verhalten besser. Und das ist viel belastender für die Umgebung häufig, als wenn die Oma oder der Opa mehr vergisst als früher. Also das heißt also, die Komplikationen der Erkrankung, die sind eine Folge der Gesamtsituation und nicht die Folge nur von einem Protein. Ne? Und deswegen müssen wir eben das Protein kennen, um das Medikament zu entwickeln. Wir müssen aber auch die Gesamtsituation sehen, um diese betroffenen Menschen und ihre Zugehörigen und Angehörigen optimal zu versorgen. Das machen wir hier beides.
In der ersten Folge vom Dementia Care Manager gesprochen, das ist eine Studie bei Ihnen, da gab es oder gibt es eine Frau, einen Mann, so ein Zwischenglied zwischen Patient und Hausarzt. Erklären Sie uns doch mal, was genau passiert.
Das Stichwort ist ja, der Hausarzt sieht den Patienten im Durchschnitt 6 Minuten in seinen Konsultationen. Das reicht weder für eine Diagnose einer kognitiven Störung, noch reicht es für irgendeine Art von Behandlung. Er kann dann nur Sachen sozusagen wieder veranlassen, die dann weitergehen, was oft nicht passiert. Die Hausärzte wissen das auch selbst, dass sie da mit diesen Arten von Krankheiten überfordert sind. Deswegen braucht man jemanden, der auch in die Häuslichkeit kommen kann. Also einen Koordinator oder Lotsen nennen wir das heute. Oder bei uns heißt es auf Englisch Dementia Care Manager. Weil das Hauptproblem ist, die Dinge zu erkennen und dann zu veranlassen, was weiter gemacht wird. Ein Netzwerk von Betreuung zu organisieren, was wir ja haben. Aber wenn man fragt bei den Patientinnen und Patienten, dann wissen die gar nicht, wo die nächste Ergotherapie-Station
ist. Ich wüsste es auch nicht.
Ganz sehen Sie, und das wissen wir aber. Und dann kommen wir halt in die Häuslichkeit und sagen, pass mal auf, bei dir sieht es so aus, als ob du eine Ergotherapie brauchst. Und wir müssen, und das ist ganz häufig, auch mal eine fachärztliche Differentialdiagnose nehmen. Mhm. Also eine genaue Diagnose. Was für eine Art von Demenz ist das denn überhaupt? Ich sage mal, wir haben 3 von unseren Studienpatienten, es waren 800, also nicht wirklich viele, aber 3 haben wir gerettet und geheilt durch Verschreiben eines Hörgerätes. Ne? So, weil die hatten gar keine Demenz. Die konnten bloß die Tests nicht gut machen. So, und es gibt auch manche, die kann man heilen durch eine Vitaminspritze, haben wir auch schon erlebt. Aber das muss man zumindest rausfinden.
Ja.
Und bei den anderen ist es eben sehr wichtig, ist das vordringlich die Gefäße oder ist es eben eine Lewy-Body-Demenz, was eine ganz andere Entwicklung dann ist und auch eine andere Behandlung braucht, oder ist es Alzheimer? Ne? Und man kann die Risikofaktoren reduzieren in jedem Alter. Man kann präventive Maßnahmen machen, man kann soziale Inklusion fördern. Das heißt, viele Dinge, die müssen eben aber individuell gemacht werden.
Das ist jemand, ich weiß, als wir gesprochen haben, hieß der Bundesgesundheitsminister noch Spahn. Und dann habe ich gesagt, so, der müsste doch in die Hände klatschen und sagen, super, damit kann ich die Hausärzte und Hausärztinnen entlasten.
Die wollen das auch.
So, jetzt heißt der Bundesgesundheitsminister Lauterbach und klatscht der denn?
Der hat ja im Moment wenig Grund zum Klatschen, weil er wirklich Dinge angeht. Also sie werden das vielleicht.
Will die Politik dann? Sind die bereit?
Politik ist bereit dazu, aber die Probleme sind so groß, dass es im Moment echt nicht einfach ist. Wir haben hier in diesem Hörsaal letzte Woche und vorletzte Woche jeweils einmal gesessen mit größeren Gruppen, die Probleme dieser Krankenhausreform und des Datenzugangs und der Evidenzbasis im Gesundheitswesen, der Steuerung, diese Lebenslügen mal anzugehen, die wir im Gesundheitssystem hier transportieren seit Jahrzehnten. Also einer hat mal ganz böse gesagt, immer wenn es ein Problem gab, haben wir da punktuell Geld drauf geschüttet, sodass man es nicht mehr gesehen hat. Und dieses Geld ist jetzt nicht mehr da. die strukturellen Probleme im Gesundheitswesen sind über Jahrzehnte vernachlässigt worden. Und jeder von Ihnen, der ein kleines Krankenhaus in seiner Umgebung hat, der weiß genau, was ich meine. Ne? Wir haben es unterlassen, zu koordinieren, zu sortieren und die Versorgung so zu organisieren, dass sie das kann, was die Patienten brauchen. Ne? Das ist auf der einen Seite die Notfallversorgung, ist ganz klar. Wenn die Krankenhäuser 100 Kilometer auseinander sind, dann muss der Krankenwagen auch im mehr als 50 Kilometer fahren, wenn er genau in der Mitte jemand krank wird. Aber auf der anderen Seite geht es eben auch um die Koordination der Pflege, um die Koordination mit den niedergelassenen Ärzten. Das haben wir alles nicht gut gemacht. Die haben sich teilweise gegenseitig die Patienten abgejagt. Dann wurden Patienten, die ein bisschen schwierig waren, ins Krankenhaus gesteckt, wo sie überhaupt nicht hingehörten und so weiter. Also das heißt, diese Art von Koordination im Kleinen, das macht die Dementia-Care-Managerin. Und das müssen wir im Großen eben genauso.
Wann kommen die denn?
Die sind immer so kurz vor der Einführung in die Regelversorgung. Leider schon seit mehreren Jahren. Also wir haben eine Zusage vom BMG, vom Bundesministerium für Gesundheit, dass wir im Rahmen der nationalen Demenzstrategie, wir haben den Paragraphen schon formuliert.
Ist ja ich nicht möchte so, nicht allzu politisch.
Ja, aber es ist noch nicht verabschiedet. Ja, das ist ja gar nicht so politisch. Das ist eine Frage, wie kommen Innovationen ins Gesundheitssystem? Das gilt ja auch für die Medikamente. Wir sind da zu langsam. Ja. Wir haben im Moment in Deutschland keinen Weg, wie eine Versorgungsinnovation offiziell eingeführt werden kann. Es gibt, also für Medikamente gibt es einen Weg, der wird auch nicht richtig beschritten. Das hat ja Christian Haas gerade.
Ja,
kriegen Sie los.
Nein.
Aber das ist, wir machen auch Wege für innovative Versorgungsforschung, die dann auch, wenn sie funktioniert, das wird ja ganz genau geguckt, dass die dann aber auch angeboten wird für Patienten, die das brauchen. Und da diskutieren wir gerade, es gibt eine größere Bereitschaft im Moment. Aber es ist noch nicht so, dass es einen geraden Pfad gibt.
Ich rufe in 4 Jahren einfach nochmal an.
Da sind wir, also wir sind schon in 2 Jahren.
Ach so, okay. Ich möchte aber trotzdem, Sie waren ja, wie gesagt, der erste Gast im Podcast, Hin und Heinrich. Ich möchte mit Ihnen gut auseinandergehen.
Ja, das tun wir auch.
Das tun wir. Aber was gibt es Hoffnungsvolles?
Es gibt viel Hoffnungsvolles.
Sagen Sie, was wir alle, wenn wir hier rausgehen, weiter erzählen.
Ja, es gibt eine ganz große Bereitschaft, das Gesundheitssystem vom Kopf auf die Füße zu stellen und vom Patienten aus zu denken. Das passiert jetzt gerade. So. Weil wir kriegen eine Verdichtung. Wir müssen überlegen, wie, welche Parameter.
Und das tut jetzt erstmal weh und das müssen wir durchhalten, weil Deutsche sind ja auch gut im Aushalten.
Und vor allem eben laut schreien. Also es wird jetzt unendlich geschrien.
Okay.
Der arme Minister, sage ich jetzt mal, wird von allen Seiten attackiert. Der hat so viel Personenschutz wie der Bundeskanzler. Und jeden Morgen geht einer mit dem Spiegel unter seinem Dienstauto und guckt, ob da eine Bombe drunter ist. Also das ist das, was im Moment im Gesundheitssystem passiert. Und da muss er durchhalten. Wenn er es nicht macht, muss es der Nächste machen. Es muss sowieso gemacht werden. Wir haben das teuerste Gesundheitssystem in der OECD und die zweitniedrigste Lebenserwartung. Das stimmt, also nur Rumänien.
Das, Herr Haas?
Wir sind eins vor Rumänien, alle anderen sind weiter.
Ja.
Das ist jetzt eine Zeit, dass man was tut.
Okay.
Und wir haben mit der Demenz so ein typisches Beispiel. Ne? Weil wir haben nicht den typischen akuten Patienten, der ins Krankenhaus kommt, geheilt wird, wieder nach Hause geht. Wir haben lauter chronische Patienten, die eine koordinierte, umfassende Behandlung brauchen, die man eben auch organisieren muss. Ne? Dazu brauchen wir regionale Versorgung. Die Uni muss eine Rolle einnehmen. Die Uniklinik ist die Spinne im Netz und muss eben sagen, den brauche ich jetzt hier und den kannst aber wunderbar du, niedergelassener Hausarzt, versorgen. Und das im Konzert. Es kommt jetzt nicht aus Vernunft, es kommt jetzt aus Not. Ne? Aber die Not ist ja manchmal in Deutschland zumindest auch hilfreich.
Ich danke Ihnen sehr, dass Sie nochmal gekommen sind.
Sehr gerne.
Professor Hoffmann, herzlichen Dank. Ja, Lilo Klotz. Knaller nach wie vor. Ich wünsche Ihnen so von Herzen alles Gute und dass Sie weiter renitent bleiben. Ne?
Also darauf kann man sich verlassen.
Danke.
Wenn.
Das ist. So, den Professor Haas entlasse ich noch nicht, weil Sie mir in unserem Gespräch, wir haben ja dann auch drüber gesprochen, ein bisschen eigentlich immer so im Subtext noch eine andere Nachricht mitgegeben haben, die mich nachhaltig berührt hat. Und zwar geht es jetzt um Forschende und der Druck in der Forschung. Jetzt muss man dazu sagen, vielleicht erklären Sie es nochmal selber, ich fand es beeindruckend, wie Sie als sehr junger Wissenschaftler mit klopfendem Herzen und feuchten Händen im Labor gestanden haben und den großen Durchbruch entdeckt haben, an den andere nicht geglaubt haben und sie wussten, Gott, das ist es. Mhm. Erzählen Sie nochmal von der Entdeckung und von dieser Nacht.
Schwer damit umzugehen. Also ich habe damals in den USA eine völlig verrückte Idee aufgestellt im Labormeeting, wo wir in unserer Arbeitsgruppe zusammensaßen, unsere Projekte diskutiert hatten. Ich war nagelneu, gerade bei Harvard angekommen. Und die haben mir alle erklärt, Molekularbiologie in Alzheimer geht nicht, weil wir keine Modellsysteme haben. Wir brauchen dazu Zellkultursysteme, die diese Plaques irgendwie oder die Form, die Grundform der Plaques irgendwie herstellen. Das gibt's alles nicht. Und ich habe einfach nur die Frage gestellt, stimmt das? Hat da echt mal jemand nachgeguckt? Kann es nicht sein, dass wir alle dieses Amyloid herstellen? Und dann nehme ich eine Hautzelle von mir und die produziert das auch. Und siehe da, alle haben gelacht und ich habe das Experiment gemacht und siehe da, es hat funktioniert. Und innerhalb weniger Monate wussten wir dann sogar, wie die Mutationen, die genetischen Alzheimer hervorrufen, wie die funktionieren, ne? Weil wir genau die Zellen manipuliert hatten, die Mutationen eingebaut hatten und geguckt haben, was passiert. Und wir hatten sofort Effekte gesehen. Mhm. Und ich will die nachher auch in meinem Vortrag entsprechend zeigen. Das Problem ist natürlich, dass man dann plötzlich über Nacht, Sie haben vorhin das Wort gebraucht, zum Star wird. Und mit dem Wort kann ich schwer umgehen.
Das glaube ich.
Das fällt mir äußerst schwer, weil dadurch erhöht sich der Druck gewaltig. Ja? Ich höre auch immer wieder, ich habe alle tollen Preise gekriegt. Die Preise fallen da vom Himmel runter. Ja? Das ist super schön, man freut sich drüber. Aber es glaubt mir kaum einer, dass mit jedem Preis der Druck nochmal ums Zehnfache ansteigt, den man sich selber macht. Ja? Mhm. Vor allem jetzt, ich nähere mich langsam der Pensionsgrenze und ich habe keine Lust, auf einer Ebene aufzuhören, wo es langsam runtergeht, sondern ich möchte da aufhören. Ne? Das heißt, ich mache mir jetzt nochmal den zehnfachen Druck, den ich mir schon die ganze Zeit gemacht habe.
Aber mit der Summe Ihrer Erfahrung und mit dem Mut, das auch auszusprechen, was können Sie jungen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen mit auf den Weg geben?
Ist ganz einfach. Ich glaube, dass wir Universitätsprofessoren letztendlich und Laborleiter einen der schönsten Berufe haben der Welt, den es überhaupt gibt. Wir arbeiten, das gebe ich gerne zu, in einem Elfenbeinturm, schaut sich beim Internet an, wie mein Labor auch aussieht. Ne? Das ist ein weißer Quader. Ne? Das Ding sieht aus wie ein Elfenbeinturm, darin arbeite ich. Ich arbeite seit über 40 Jahren mit jungen, hochbegeisterten, superintelligenten, supernetten Menschen aus der gesamten Welt zusammen. Wir entdecken fast täglich Dinge neu, die noch niemand vorher gesehen hat. Ich glaube, das ist absolut ein einmaliger Job. Ich habe so gut wie keinen Boss, gut, vielleicht einen Minister, aber den sehe ich nie. Und ich kann entscheiden, woran ich arbeiten will, wie ich Lust und Laune habe und kann das mit meinem Team besprechen.
Ja.
Und ich glaube, das ist ein einmaliges Leben. Meine Frau sagt zu mir immer, du lebst in einer kompletten Blase, die normale Welt siehst du überhaupt nicht mehr. Und
naja,
dem gebe ich komplett recht. Ja. Die Blase, die gefällt mir.
Ja, aber wenn ich nochmal an unser Gespräch erinnere, erzählten Sie auch, der Tag, an dem Ihre Tochter geboren wurde.
Tja, ja. Das war ein Problem. In der Woche hatten wir die große Entdeckung gemacht gleich die Folgerung daraus, dass wir jetzt die Mutationen noch angucken können, die völlig rätselhaft waren. Und ja, meine Tochter wurde geboren. Ich war ganze 2 Stunden aus dem Labor weg und danach stand ich wieder im Labor. So, mein Vaterschaftsurlaub waren 2 Stunden. Das bereue ich bis zum heutigen Tag und das kann ich auch nie wieder gut machen.
Was sagen Sie jungen Kollegen an dieser Stelle dann?
Denen sage ich natürlich, dass sie bitteschön sich um ihre Familie kümmern, dass das verdammt wichtig ist. Und das andere, und das werde ich auch nachher in meinem Vortrag sagen, ich halte das für vollkommen falsch. Ich habe mich gestern Abend noch mit einem Kollegen unterhalten, einem Leibniz-Preisträger, der meinte, es geht überhaupt nicht, dass Doktorandinnen und Doktoranden irgendwelche Hobbys nebenher haben. Das ist der größte Schwachsinn, Entschuldigung, den ich jemals in meinem Leben gehört habe. Das ist das Wichtigste überhaupt.
Dankeschön.
Ich glaube, das ist das Wichtigste überhaupt, dass wir nebenher auch noch andere Dinge machen. Ich möchte mich weiß der Himmel nicht mit Goethe vergleichen, aber schauen Sie mal an, was der Goethe alles gemacht hat, und parallel gemacht hat. Und woher kommt denn Kreativität her? Die kommt sicherlich nicht daher, dass wir stumpfsinnig auf einen Punkt schauen, sondern dass wir auch andere Dinge machen und viel mehr können als nur unseren Job.
Ich hätte gewünscht, dass Sie auf den jungen Herrn Haas gestoßen wären, der Ihnen genau das sagt. Und danke für Ihre Offenheit. Dankeschön.
Gerne.
Prost in Sanas. Ah, ja. Ja, wir haben in 4 Jahren fast 50 Folgen. Da haben wir so viele spannende Gäste gehabt. Und da reicht es ja gar nicht, nur 3 hier heute bei dem Live-Podcast zu haben. Deswegen haben wir einmal hier die Runde getauscht. Ich freue mich, dass Sie weiter bei uns sind hier in Bonn. Da waren wirklich, wirklich tolle Gäste dabei. Für mich persönlich unvergessen Frau Schreiber und ihr Sohn Sam. Sie hat die Logo Kindernachrichten mit erfunden. Das ist natürlich für mich als Journalistin schon auch wirklich eine besondere Persönlichkeit. Sie hat das Drehbuch zu dem schönen Film Emmas Glück geschrieben, ist an Demenz erkrankt und wir haben gesprochen zu einem Zeitpunkt, wo sie es sehr gut beschreiben kann, was eigentlich ist. Und sie hat von großen Pfützen gesprochen, die sie immer wieder reinspringt und nicht mehr genau weiß, wie sie rauskommt. Und dann habe ich sie in diesem Gespräch gefragt, Frau Schreiber, werden Sie sich heute Abend daran erinnern können, dass wir miteinander gesprochen haben? Nö, sagt sie, ich habe von Ihnen eine Idee. Also ich werde schon wissen, dass da was war, aber dass wir gesprochen haben, nicht. Und dann hat sie aber gesagt, dass sie sehr viel Angst vor dem Tag hat, an dem sie sich nicht mehr an die Geburt ihrer Kinder erinnern kann. Und ich gebe gerne zu, dass wir oft in den Gesprächen sehr sachlich waren, aber auch sehr emotional. Es wurde auch gelacht, aber ich musste auch das ein oder andere Mal mussten wir unterbrechen, weil mir wirklich die Tränen gekommen sind. Ja, auch unvergessen meine erste Begegnung mit Bruno Schmidt. Das war in einem Jahr kurz vor Weihnachten. Und er eröffnete das Gespräch mit den Worten, ich habe heute meine Beerdigung fertig organisiert, das wäre geschafft. Und hatte dabei ein sehr schelmisches Lächeln. Und ich war dann auch 2 Jahre später auf seiner Beerdigung und er war und bleibt ein wichtiger Botschafter für ALS, unvergessen. Genauso wie sein Arzt, den ich hier kennenlernen durfte. Mit ihm habe ich mehrfach gesprochen. Ich habe sogar manchmal einfach so angerufen. Und er ist auch heute nochmal gekommen. Darüber freue ich mich. Bitte begrüßen Sie mit mir den Neurologen Dr. Patrick Weidt. Hier am DZNE, er ist Leiter der Ambulanz für ALS und andere Motoneuronerkrankungen am Universitätsklinikum Bonn. Patrick, habe ich das richtig ausgesprochen? Motoneuron, ja.
Gut, korrekt.
Ja, wir haben ja mehrfach miteinander gesprochen und sind irgendwann beim Du gelandet. Das machen wir jetzt auch weiter so. Oder das wäre komisch, wenn wir das jetzt nicht mehr machen.
Unbedingt.
Ja, du musst ein bisschen lauter sprechen.
Unbedingt.
Ja, danke schön.
Sehr gerne.
Ja, ich begrüße auch Dr. Michaela Butrin. Sie ist Studienärztin am DZNE Magdeburg und Ärztin in der Gedächtnisambulanz des Uniklinikums der Uniklinik Magdeburg. Gedächtnisambulanz ist auch so was Spannendes und danke, dass Sie da sind. Ja. Denn dort haben die Ärzte und Ärztinnen wirklich ganz unmittelbar mit Patienten und Patientinnen zu tun. Und sie forschen in klinischen Studien des DZNE überwiegend zu Demenzerkrankungen. Da geht es um ärztliche Betreuung, Beratung. Darüber sprechen wir auch heute. So, und dann haben wir eine Humanbiologin am Tisch. Das ist Dr. Sabine Krabbe. Sie ist Gruppenleiterin am DZNE in Bonn. Erforscht psychiatrische Störungen wie Depressionen und Angstzustände, die mit Alzheimer oder Parkinson einhergehen. Und sie hat von der Zuckerberg-Initiative eine Förderung bekommen. 1,2 Millionen Euro, um den Ursachen solcher Symptome im Labor auf den Grund zu gehen. Hallo Frau Krabbe, schön, dass Sie da sind. Hallo. Ja. 1,2 Millionen Euro, ist das viel Geld in Ihrer Welt?
Das ist kein schlechtes Geld, würde ich sagen.
Wir denken ja jetzt 1,2 Millionen Euro, da hätten wir ausgesorgt, ne?
Ja, ich krieg auch häufiger aus der Verwandtschaft zu hören, kaufst du jetzt ein Haus davon? Nein, kann ich nicht.
Das ist gar nicht ihr Geld, ne? Die denken, das ist so
wichtig. Aber es ist tatsächlich für die Forschung, es ist ja 4 Jahre ausgelegt und ich kann damit 2 bis 3 Mitarbeiter neu einstellen, die dann forschen.
Ja, also ich sehe hier Verhalten, das ist nicht so viel.
Es ist vergleichsweise, wenn man sich das anschaut, was man sonst bekommt, das ist wirklich gutes Geld. Mhm. Und die Stiftung ist auch dafür bekannt, dass sie risikoreiche Forschung fördert. Sie sagen halt nicht, du musst uns jetzt schon irgendwelche Daten liefern und zeigen, dass du das kannst, sondern man kann mit einer total verrückten Idee kommen und kann sagen, ich möchte das jetzt mal die nächsten 4 Jahre ausprobieren. Und die sagen, finden wir super, mach.
Boah, das ist Amerika, oder?
Das ist Amerika, ja. Das ist jetzt
Patrick?
Ja, das ist Amerika, ganz beeindruckend.
Ja.
Große Auszeichnung, muss man sagen.
Frau Betrin, das haben Sie hier in Deutschland so noch nicht festgestellt? Leider nein.
Nein.
Leider gar nicht. Okay. Sprechen wir gleich noch ein bisschen genauer drüber. Patrick, es geht um ALS jetzt als erstes Mal. Ich erinnere mich, dass du mal gesagt hast, dieser Podcast habe dafür gesorgt, dass plötzlich noch viel mehr Menschen bei dir in der Ambulanz aufgetaucht sind. Ist das so?
Ja, das ist bestimmt so. Ich denke auch nicht, dass der Podcast die ALS ausgelöst hat, sondern dass der Podcast eine Aufmerksamkeit dafür geschaffen hat, dass es Zentren gibt, die sich mit den dramatischen Veränderungen und Problemen, die ALS mit sich bringt, gut auseinandersetzen
können. Ich habe ja immer gedacht, das ist was total Seltenes. Ich erinnere mich auch an diese Ice Bucket Challenge. Und dann lernte ich ja Bruno kennen, wirklich beeindruckender Mensch. Und plötzlich ploppten aus meinem Umfeld ALS-Geschichten auf. Das ist ja nicht so, dass die dann da neu waren. Wie selten ist diese Erkrankung eigentlich?
Also das Lebenszeitrisiko, eine ALS zu bekommen, liegt bei 1 zu 400. Das ist gar nicht so selten, wenn man sich das anguckt. Also natürlich viel höher, als irgendwie vom Blitz getroffen zu werden, was man immer so mit super selten in Verbindung bringt. Ist es ähnlich häufig, was das persönliche Risiko angeht, wie zum Beispiel die Multiple Sklerose. Der große Unterschied ist, dass die Patienten mit einer ALS nur 4 bis 5 Jahre mit der Erkrankung leben, während MS-Patienten 30, 25 Jahre mit der Erkrankung leben. Dadurch gibt es zu einem gegebenen Zeitpunkt 10-mal mehr MS-Patienten als ALS-Patienten. Dadurch sind die auch präsenter in der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Und die andere Sache, das hat man vielleicht auch gemerkt und das hat sich vielleicht durch den Podcast geändert, ist, dass die ALS so dramatisch verläuft in so kurzer Zeit, dass die Leute, die betroffen sind, überhaupt keine Zeit dafür haben, sich um öffentlichkeitswirksame Aktivitäten zu kümmern. Ja? Mhm. Und darum war es so besonders, dass wir von außen diese Aufmerksamkeit bekommen haben.
Wie alt sind die Patienten, Patientinnen, die zu dir kommen?
Also das Durchschnittsalter oder das typische Alter kann man genau mit 54 Jahren bezeichnen, aber das verfälscht den Umstand oder spiegelt das nicht ganz wider, dass man zwischen 20 und 90 habe ich Patienten im gesamten Spektrum. Und der bekannteste ALS-Patient, wahrscheinlich der Stephen Hawking, ja, der hat die Krankheit mit 21 Jahren bekommen.
Der hat sehr lange gelebt.
Das ist eigentlich der längste Patient, der überhaupt bekannt ist, was so das Überleben angeht. Das liegt sicher daran, dass er auch natürlich mit sehr jung die Krankheit bekommen hat, dann kann man es natürlich länger überleben.
Viele berichten von Lähmungserscheinungen in den Armen, ne? So als würden die Arme einschlafen, ist, glaube ich, das Gefühl, was viele beschreiben.
Mit dem Einschlafen wäre ich vorsichtig, weil das Einschlafgefühl, Kribbel ist sehr, das ist ein sensibles Gefühl. Und bei der ALS ist eigentlich sehr typisch, dass es ein rein motorisch, also es ist nur eine Schwäche und Lähmung, gerade ohne Kribbeln.
Ja. Okay.
Und die andere Sache, wenn man Kribbeln und Lähmung hat und das plötzlich auftritt, bitte nicht an ALS, sondern an Schlaganfall denken. Und sofort zum Arzt gehen. Bei der ALS zieht sich das über Wochen und Monate, dass diese Lähmung auftritt. Und die ist oft so langsam, dass die Leute sich zuerst dran gewöhnen und dann noch später zum Arzt gehen, weil sie irgendwie denken, man kann sich ja so durchwurschteln.
Ist es nicht heilbar?
Absolut nicht heilbar, ja.
Gibt es eine Perspektive aus deiner Sicht?
Also das ist tatsächlich etwas, was sich seit unserem letzten Podcast dramatisch geändert hat. Es ist vor 2 Wochen zum ersten Mal ein Medikament zugelassen worden, was den Verlauf der Erkrankung wirklich nachhaltig beeinflusst. Das ist nicht für alle ALS-Patienten, sondern nur für einen ganz kleinen Ausschnitt, weil es eine Mutation stumm schaltet, die ALS auslösen kann. Und da die nur bei 1-2% der ALS-Patienten vorkommt, kann man das Medikament auch nur bei 1-2% der ALS-Patienten geben. Aber für die ist es so, dass wir wirklich das Medikament jetzt so einsetzen können, dass es den Verlauf der Krankheit aufhält.
Hast du es schon verschrieben?
Ja, ich habe auch, es sind auch Patienten hier an dem Stand, die das Medikament bekommen. Richtig verschreiben kann man es erst ab 1.7. Ja.
Aha. Wieso hast du es schon gehabt?
Weil es gibt dann, wenn ein Medikament sehr vielversprechend ist, legen die Firmen in Zusammenarbeit mit den Behörden ein sogenanntes Härtefallprogramm auf. Und dann wird das Medikament zugänglich gemacht, bevor jede Behörde ihren Stempel drauf gemacht hat. Insofern muss ich da den Zulassungsbehörden vielleicht so ein bisschen in Schutz nehmen.
Lassen Sie das nicht Professor Haas hören von gerade.
Nee, ich habe schon überlegt, ob ich aufspringen.
Großer Neid.
Genau, ja.
Ja, ja. Jetzt mal ganz persönlich gefragt, wie war es für dich, als du das erste Mal dann dieses Medikament gegeben hast und nicht nur theoretisch davon gehört hast?
Es war sehr bewegend. Also das weiß ich noch, das war eine Patientin, die mit einer sehr schweren, raschen Verlaufsform kam und die wir dann bei uns auf die Intensivstation aufgenommen haben. Und dann haben wir das Medikament, was muss man dazu sagen, was in den über eine Lumbalpunktion, also das wird in die Rückenmarksflüssigkeit injiziert. Das ist also nicht eine einfache Tablette, die man nehmen kann. Wir waren sehr aufgeregt, weil man natürlich auch nicht weiß, ob es nicht doch unerwartete Nebenwirkungen macht. Wenn man ein Medikament direkt in die Rückenmarksflüssigkeit gibt, ist das eine, sag ich mal, grundsätzlich heikle Angelegenheit. Das Medikament muss man monatlich geben. Inzwischen haben wir uns so dran gewöhnt, dass es, während man vorher da mit zitternden Händen versucht.
Ich hoffe nicht, Patrick, am Rückenmark.
Ist es inzwischen sehr, sehr, machen wir das sehr routiniert und
gelassen. Ja, und ist es spürbar, welche Auswirkungen?
Es dauert immer 2-3 Monate, bis das Medikament dann wirklich wirkt. Aber
an welcher Stelle wird es wirken?
Das Fortschreiten der ALS, was eigentlich recht schnell ist, sich merklich verlangsamt. Und das haben wir so gemessen. Noch, aber ich habe mich ein bisschen immunisiert gegen meine persönlichen Eindrücke und versuche mich da immer nicht von zu sehr beeindrucken zu lassen. Es gibt auch einen Blutmarker, das sind die Neurofilamente. Und das eigentlich, als man dann gesehen hat, dass diese Laborwerte auch sich verbessern, war es für mich als Wissenschaftler noch bewegender eigentlich, weil ich weiß, dass man sich als Patient und als Behandelnder oft in die eigene Tasche lügt, weil man so unbedingt will, dass was wirkt, ja. Das ist eigentlich immer erst Glaube, wenn auch die Laborwerte sich verbessern.
Aber Patrick, das macht dich ja aus. Ich habe ja mal jemanden kennengelernt, dessen Frau du behandelt hast. Und der hat mir gesagt, sie waren vorher bei einem anderen Arzt mit der ALS seiner Frau. Und der wäre so sehr klar gewesen, das braucht es ja auch eigentlich. Und aber auch sehr kalt. Und als sie zu dir kam, war es deine Art und deine Wärme, die da eine Rolle gespielt haben. Also das darf man als Arzt und Ärztin schon auch zulassen und auch als Wissenschaftler und Wissenschaftlerin. Warum ist das so verpönt?
Also erstmal vielen Dank. Das ist, ich kriege das nicht so zurückgemeldet. Das ist sehr, sehr rührend, das natürlich zu hören. Grundsätzlich ist es so, dass die ALS zum einen für die Patienten sehr schwer ist. Die kennen die Krankheit aber oft nicht. Und der Arzt, der das aus dem Studium oder aus der eigenen Erfahrung kennt, betrifft das fast mehr, ja. Und eine menschliche, aber nicht sehr hilfreiche Reaktion ist es dann abzublocken hinter einer gewissen Kälte. Und das verklärt man dann immer dazu, dass man den Patienten bewahren will vor einer unangenehmen Nachricht oder so. Und meine langjährige Erfahrung ist, dass man sich selbst und den Patienten damit keinen Gefallen tut, sondern dass die Patienten wissen ja, dass mit ihnen was nicht stimmt, ja, und sind oft vom zweiten zum dritten zum vierten Arzt schon gekommen und sind einfach dankbar, wenn jemand behutsam und einfühlsam, aber trotzdem belastbar und aufrichtig sagt, was Sache ist. Mhm. Und darauf kann man sich dann einlassen.
Mhm. Frau Betrin, teilen Sie das in der Gedächtnisambulanz?
Absolut. Also tatsächlich hat mir vor kurzem eine Patientin berichtet, als ich ihr die Diagnose mitgeteilt habe, hat sie gemeint, ja, das haben mir die anderen auch schon gesagt, aber sie haben es netter gesagt. Das spielt tatsächlich eine Rolle, ja, einfach für die Patientenbindung, dass sie sich aufgehoben fühlen und dafür wir uns auch für verantwortlich, dass Patienten sich bei uns auch wohlfühlen.
Seitdem ich diesen Podcast mache und von der Gedächtnisambulanz weiß, mache ich großflächig Werbung dafür. Das ist ein Ort, an dem man hinkommen kann, wenn man denkt, irgendwas ist nicht richtig. Beschreiben Sie mal, wen Sie da so antreffen.
Das ist tatsächlich ein sehr breites Spektrum an Patienten. Also wir haben einerseits natürlich Patienten, die vorrangig von ihren Angehörigen geschickt werden, weil die Angehörigen sich Sorgen machen, das bemerkt haben. Das ist sicher das eine Spektrum. Vielleicht auch schon weit fortgeschrittene Erkrankungen haben. Wir haben aber auch das ganz andere Spektrum von, kann man fast gar nicht sagen, Patienten, von Menschen, die entweder Sorge haben, etwas zu entwickeln oder aber sich vorstellen, weil sie Angehörige haben, an solchen Erkrankungen leiden oder erkrankt sind. Und das kann also von sehr schwer krank bis in unseren Augen ganz gesund reichen, das Spektrum. Und damit auch sehr viele Altersgruppen abdecken.
Was machen Sie dann genau da?
Naja, letztendlich sind wir ja auf der einen Seite Kliniker, das heißt also ich arbeite als Ärztin in der Gedächtnissprechstunde und wir sind aber auch Wissenschaftler fürs DZNE. Und wir haben natürlich unterschiedliche Vorgehen für reine Probanden und reine Patienten und dann gibt es eben die Patienten- und Probandengruppen, die so verschmelzen. Und eine Vorstellung in der Gedächtnissprechstunde, wenn das das erste Mal ist, dann ist es in aller Regel so, dass wir mit einer ausführlichen Gespräch beginnen, Patienten natürlich ausführlich neurologisch untersuchen und einmal die geistige Leistungsfähigkeit mit standardisierten Testverfahren prüfen. Das ist individualisiert auf die Verdachtsdiagnose, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das testen kann, auch ausführlicher als das jetzt der Hausarzt oder der niedergelassene Neurologe könnte, denen nur so Screening-Tools zur Verfügung stehen.
Sie machen eine gute Arbeit und eine wichtige Arbeit.
Vielen Dank.
Auch für die ganze Familie. Sie sagen, Sie forschen ja auch. Was für Studien machen Sie? Welche Untersuchungen machen Sie?
Genau, also wir haben verschiedene Studien, die auch von DZNE-Standort zu DZNE-Standort so ein bisschen sich unterscheiden. Es gibt einige, die werden an allen Standorten verfolgt, einige sind standortspezifisch. Wir haben letztlich zwei große Gruppen von Studien. Das eine sind die Register- und Beobachtungsstudien und dann gibt es interventionelle Studien. Ich denke, zu den Beobachtungsstudien muss man drei Worte sagen. Da hat vielleicht nicht jeder so ein Verständnis, was das ist. Das sind letztlich Register, in denen wir Patienten sammeln, und zwar am besten bundesweit, und den natürlichen Krankheitsverlauf zunächst mal beobachten.
Bei welcher Erkrankung? Ist es Demenz, ist es Parkinson?
Alle haben tatsächlich für alle diese Erkrankungen Register. Das spielt insbesondere eine Rolle bei allen Erkrankungen, die etwas seltener sind, wo man also an einem Standort gar nicht genug Patienten finden würde. Nimmt man mal die Ataxien oder genetische Parkinson-Syndrome oder spastische Spinalparalysen, da haben wir an einem Standort gar nicht so viele Patienten. Da macht es also Sinn, bundesweit zu schauen. Aber wir haben genauso auch Register für Alzheimer-Patienten oder eben Menschen, die fürchten, an Alzheimer zu erkranken, für frontotemporale Demenzen, also für alle diese Erkrankungen.
Und die wollen auch alle mitmachen? Also sie sehen jemanden und sagen, okay, kann ich gut gebrauchen.
Ja, also die allermeisten Patienten, die wir ansprechen, die wollen auch mitmachen. Das sind ganz wenige, die da Sorgen haben. Das ist nicht so mit so viel Aufwand verbunden. Das ist für die Patienten im Grunde eine Konsultation bei uns in der Gedächtnissprechstunde. Sie würden ohnehin kommen und die Belastung durch eine Beobachtungsstudie ist so gering, dass man die also in aller Regel sozusagen in Kauf nehmen kann.
Also Sie sehen, boah, weiblich, 58, den Bildungsstand, Raucherin und dann machen Sie so Ihre...
Ja, letztendlich muss ich mir halt überlegen, was will ich denn gerade in solchen Beobachtungsstudien sehen? Was brauche ich an Patientenklientel? Wie gesagt, also alles, was an seltenen Erkrankungen da so bei uns sich vorstellt, das sind sicher Patienten, die gehören in solche Register. Aber auch Patienten mit selteneren Verlaufformen von häufigen Erkrankungen, zum Beispiel die Varianten der Alzheimer-Erkrankung, die ja oft von Hinz nach Kunz laufen, bis irgendjemand die dann mal einordnen kann. Und das sind sicher Patienten, die in solche Register gehören. Und der Vorteil von so einem Register ist natürlich auch, wenn Therapiestudien geplant werden, sind das die ersten Patienten, auf die man natürlich zugeht.
Ja.
Man einfach weiß, die sind sehr offen Studien gegenüber. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Interventionsstudien, klar. Ja, die sind auch von Standort zu Standort ein bisschen unterschiedlich. Es gibt natürlich medikamentöse Interventionen. Ich glaube, das erschließt sich jedem selbst, dass man durch ein bestimmtes Medikament, wie auch immer man es jetzt gibt, den Krankheitsverlauf beeinflussen will. Gibt aber auch andere Interventionen. In Magdeburg zum Beispiel liegt ein großer Fokus auf Bewegung, auf Sport als Intervention.
Ja.
Oder auch von digitalen Gesundheitsanwendungen, wie zum Beispiel Apps zur Diagnostik und zur Therapie von Gedächtnisstörungen.
Wenn das jetzt jemand hört und sagt, ja, machen wir mit. Wie?
Ja, das kann man tatsächlich ganz einfach über die DZNE-Homepages machen.
Ja.
Da ist es am einfachsten. Da gibt es so einen Button, glaube ich, für Patienten, zu gucken, was das dichteste Zentrum ist. Macht sicherlich jetzt nicht viel Sinn, an 5 Zentren vorbeizufahren, bis man dann im Richtigen angekommen ist, sondern wirklich zu schauen, was ist das Zentrum in meiner Nähe. Kann man sich melden. Wir haben also sehr offene Study Nurses, die da die Anfragen entgegennehmen und dann
schauen. Study Nurses?
Das sind letztlich geschulte Mitarbeiterinnen. Bei uns sind das überwiegend medizinisch-technische Assistentinnen oder Krankenschwestern, die genau auf diese Studie spezialisiert sind und alle Fragen dazu beantworten können und dann auch den Kontakt mit den Probanden oder Patienten herstellen.
Wusste ich natürlich, aber ich dachte. Alles klar. Haben Sie schon, ich weiß, Studien sind aber sehr langwierig, und aber gab es für Sie schon in Ihrer Arbeit so einen Aha-Moment aufgrund dessen?
Aha-Moment worauf bezogen?
Dass Sie sagen, so in jetzt habe ich das schon erfahren dadurch.
Ich glaube, den einen Aha-Moment gibt es da nicht. Das würde ich tatsächlich so nicht sagen, sondern das sind ganz, ganz viele kleine Momente und es sind immer wieder Dinge, die mich überraschen.
Also was das, ja.
Naja, zum Beispiel Probanden, die am Anfang oder Patienten, die am Anfang total verängstigt waren, Schwierigkeiten hatten, irgendwie sich unwohl gefühlt haben. Und dann spricht man das an und denkt, na, der passt sowieso in keine Studie, das macht der nie im Leben mit. Und dann plötzlich gibt es irgendwas und man sagt, jetzt macht er doch mit, dann wird er offen. Und dann wird die Bindung enger und das ist tatsächlich ein sehr, sehr schönes Gefühl, wo man das am Anfang nie gedacht hätte, dass so ein Patient da mitmachen würde, und das klappt dann. Und wir haben natürlich immer bei Patienten bei uns auch mit kognitiven Störungen zu tun. Das heißt, denen fällt natürlich so unter das Verständnis für so eine Studie auch sehr, sehr schwer. Und man ist dann trotzdem erstaunt, wie gut die mitmachen, wie gerne die Probanden dann auch kommen und dann mittlerweile auch bei uns alle kennen, die sind quasi zu Hause.
Ja.
Also die sitzen dann da und wissen ganz genau, ach, das ist der und der und das ist der und der.
Super wichtig.
Schöne Momente.
Vertrauensverhältnis für beide Seiten. Ganz, ganz wichtig. Ja, herzlichen Dank. Frau Krabbe, wenn Sie das so hören, jetzt auch hier so im Umgang mit anderen Kollegen und Kolleginnen, was kribbelt da in Ihnen?
Ich kenne es tatsächlich eher aus der umgekehrten Perspektive, als Patientin selber in der Neurologie. Und in der Forschung selber interagiere ich natürlich nicht mit Patienten, sondern arbeite mit Tieren. Also wir machen Versuche mit Mäusen, einfach in der Grundlagenforschung, um ja besser zu verstehen, was passiert eigentlich im Gehirn.
Gedächtnisverlust ist ein Symptom, ein markantes Symptom, das auch immer sofort alle aufrufen können, wenn wir über Demenz sprechen oder andere demenzielle Erkrankungen. Es gibt aber eben noch ein anderes Symptom. Und wir haben es vorhin schon einmal gesagt, Sie beschäftigen sich mit Depressionen und mit Angstzuständen und anderen psychiatrischen Störungen. Können Sie uns das noch mal ein bisschen genauer beschreiben?
Ja. Der erste Gedanke ist natürlich Angstzustände, Depression. Das muss was mit der Diagnose zu tun haben, wenn ich jetzt als Patient eben diese Diagnose bekomme. Es ist allerdings so, dass diese häufig schon Jahre oder manchmal sogar Jahrzehnte vor der Diagnose auftreten können. Mhm. Und die Patienten da schon merken, irgendwas stimmt nicht mit mir. Und das heißt natürlich nicht, dass jeder, der eine Angststörung hat oder eine Depression entwickelt, Alzheimer oder Parkinson bekommt. Mhm. Aber es ist tatsächlich bei, wenn man jetzt mal zurückblickt bei den Patienten, 60-70% der Alzheimer- oder Parkinson-Patienten berichten tatsächlich in den Jahren vor der Diagnose schon solche Störungen gehabt zu haben.
Mhm.
Und da ist natürlich die große Frage für uns, was passiert da eigentlich im Gehirn, woher kommt das? Können wir das vielleicht nutzen als frühe Diagnose, weil wir haben vorhin ja auch gehört, das Wichtige ist eine frühe Diagnose und frühe Intervention.
Wenn ich sie jetzt schon da habe, dann machen wir den Kopf jetzt mal auf.
Ja.
Also wir gucken mal in das Hirn und da gibt es eben eine besondere Region. Und als ich in der Vorbereitung das Wort gelesen habe, dachte ich, ach krass, das klingt wie irgendwas Böses im verbotenen Wald von Harry Potter. Amygdala?
Die Amygdala.
Amygdala.
Wie Mandel, der Mandelkern im Gehirn.
Wo?
Hier in den Seiten.
In den Schläfen?
In den Schläfenlappen.
Zwei?
Ja, auf jeder Seite einer, genau.
Wie groß?
Wie
so Walnuss?
Ja, mandelförmig,
ja.
Ungefähr walnussgroß.
Mhm.
Ja. Das weiß der Neurologe etwas besser als ich. Wir schauen natürlich in der Maus, da
ja.
ist etwas kleiner.
Ja, aber dafür haben Sie ja Geräte, ne?
Das 500 Mikrometer
noch. Ja, ja, alles klar. Was machen die eigentlich?
Sie kontrollieren kontrollieren unsere Emotionen, unsere Gefühlswelt. Es ist auch sehr wichtig natürlich fürs Gedächtnis, emotionales Gedächtnis, alles, was persönlichen emotionalen Erinnerungen zu tun hat, wird dort auch gespeichert und steuert einfach auch das Angstverhalten. Also ob jemand Angst zum Beispiel hat, soziale Phobien, gibt es ja zum Beispiel Panikattacken, das geht alles über die Amygdala.
Ich dachte, ich bin ja keine Wissenschaftlerin, aber ich habe immer gedacht, das sind vielleicht bei Angstzuständen traumatische Erlebnisse,
ja.
die dazu geführt haben.
Ja.
Aber ich wäre jetzt nicht darauf gekommen, dass da irgendwie vielleicht was nicht.
Ja.
richtig angelegt ist.
Ja, also man kennt, man was unterscheidet, genau, man unterscheidet im Prinzip instinktes Angstverhalten, was wir haben, was insbesondere bei Tieren natürlich ausgeprägt ist, was wir sehr gut anschauen können im Mausmodell, und erlernten Angstverhalten. Und dazu gehört eben sowas wie posttraumatische Belastungsstörung. Aber dieses instinktive Verhalten wird auch darüber gesteuert, was uns angeboren ist, was jedem Tier angeboren ist.
Und welche Rolle spielt das jetzt?
Was man weiß, ist, dass sowohl bei Parkinson als auch bei Alzheimer, fast bei jeder degenerativen Erkrankung, findet man diese Proteinablagerung in der Amygdala. Und zwar in sehr frühen Stadien, bevor schon der Gedächtnisverlust einsetzt, bevor die Bewegungsstörungen anfangen bei Parkinson. Und es gibt eine relativ gute Idee, dass vielleicht diese Proteinablagerungen in der Amygdala dazu führen, dass diese Angststörungen auftreten. Was aber nicht verstehen ist, was genau passiert da eigentlich? Was verändert sich an den Zellen in der Amygdala? Wir haben sehr viele verschiedene Zelltypen, wie im Prinzip Spieler einer Fußballmannschaft, die zusammenspielen müssen. Und wir wissen nicht, welche sind eigentlich betroffen. Sind es alle? Sind es nur Einzelne, die eben dann diese Störung verursachen? Und das versuchen wir rauszufinden. Welche Zellen sind es eigentlich? Und gibt es vielleicht eine Möglichkeit, genau diese Zellen auch über Medikamente irgendwann mal zu modulieren, um die Aktivität wieder zu normalisieren im gesamten, in der gesamten Amygdala.
Ich versuche mal zu wiederholen, wie ich es verstanden habe, und Sie sagen es richtig oder nicht. Ich mal angenommen, ich hätte eine Depression oder eine Angststörung und lasse mich natürlich von einer psychiatrischen Fachkraft behandeln. Es könnte aber auch sein, dass daraus eine Parkinson oder eine Demenz entsteht. Und Ihr Wunsch ist es, genau den Punkt zu finden, dass daraus eben keine neurodegenerative Erkrankung entsteht.
Richtig, das wäre Traum. Zu sagen, wir wissen jetzt schon genau, diese Person entwickelt Alzheimer oder Parkinson, wahrscheinlich mit anderen Biomarkern zusammen, um dann zu sagen, hey, an diesem Zeitpunkt nutzen wir schon Medikamente, um die Erkrankung rauszuzögern und im Idealfall natürlich ganz zu verhindern. Das Beispiel Amerika, der US-Kongress hat gerade beschlossen, wir beenden Parkinson.
Was für eine Ansage.
Wir stecken jetzt so viel Geld da rein und wir wollen einfach in den nächsten Jahren, Jahrzehnten so viel Geld reinstecken, dass Parkinson nicht mehr existiert.
Und?
Ich glaube nicht in den nächsten Jahren. Wie optimistisch in den nächsten Jahrzehnten, dass wir wirklich etwas finden werden, dass man sagen kann, an diesem frühen Zeitpunkt können wir schon eingreifen, können die Zellen schützen, die besonders empfindlich sind, und verhindern, dass diese Zellen absterben.
Ja.
Dass es gar nicht zu Bewegungsstörungen kommt. Das wäre ein Traum.
Frau Kabe, warum haben Sie sich für dieses Thema entschieden?
Ich finde psychiatrische Erkrankungen und Angstzustände einfach selber auch extrem faszinierend. Also wie Emotionen uns steuern und was schieflaufen kann im Gehirn. Das ist einfach für mich so ein sehr spannendes Thema. Und deswegen bin ich dort gelandet. Wir schauen nicht nur auf Parkinson oder Alzheimer. Wir schauen uns auch generell an, wie wird Angstverhalten koordiniert im Gehirn, was passiert bei primärpsychiatrischen Erkrankungen und wo ist der Unterschied zu degenerativen Erkrankungen? Wie kann man das vielleicht auseinanderhalten?
Wenn ich jetzt hier an den Tisch gucke, Patrick Wald, Frau Butrin, Sie, ich würde jetzt nicht sagen, dass Sie oft in der Kantine zusammenstehen und sich so über Ihre Arbeit unterhalten, aber ich habe gerade den Eindruck, Sie drei passen doch eigentlich ganz gut zusammen inhaltlich, oder?
Ja.
Patrick, also wenn du zuhörst.
Ja, natürlich. Also ich meine, Frau Butrin ist aus Magdeburg, darum ist es mit der Kantine nicht so einfach. Aber wir sehen uns bestimmt ab und zu.
Ja.
Und ich bin ja meistens an der Uniklinik, aber zum Essen komme ich immer hierher. Also,
was ich eigentlich wissen möchte, ist, wie vernetzt sind Sie eigentlich alle?
Also das DZNE ist sicher die beste Institution, die das vernetzt, weil das wirklich ein Forschungs-, ist ja primär ein Forschungsinstitut. Was sich aber die Vernetzung mit der Patienten-Community wirklich auf die Fahnen geschrieben hat. Und das, was einen, also mich dann auch vernetzt, sind die Patienten, die natürlich auch mit einer Erwartungshaltung kommen, dass man diese Krankheit, nicht ihr Schicksal selber, so realistisch sind die meistens, aber die Krankheit wollen die bekämpfen. Und da ist es dann immer sehr, sehr naheliegend und auch hochwillkommen, wenn man ihnen den Weg zum DZNE und zu den ganzen Forschungsprojekten am DZNE weist.
Ganz toll. Machen Sie bitte alle genau so weiter. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Also Patrick Weidt. Michaela Butrin und Sabine Krabbe. Ja, Hirn und Heinrich, der Podcast. Ich habe es gesagt, 4 Jahre, fast 50 Folgen. Sind wir jetzt über 50? Ich weiß es gar nicht. So, das waren viele Gespräche. Ich habe wahnsinnig viel gelernt und habe auch festgestellt, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind oft gar nicht so verkopft, wie ich immer dachte. Gar nicht. Es ist ein sehr emotionales Thema und ich habe gelernt, davor nicht so viel Angst zu haben, auch für mich persönlich. Und bin nach jeder Folge schlauer gewesen als vorher. Das ist ein großer Wert. Das liegt aber auch an dem Team dahinter. Und ich möchte jetzt die Zeit nutzen, da wirklich Danke zu sagen. Das ist natürlich nicht so, dass ich mich da hinsetze und mal eben über Amyloid oder Tau mich unterhalte. Habe ich vorher einfach nie was von gehört. Und das ist aber eben der Zauber, dass ich das immer wieder nachfragen durfte. Habe ich immer noch nicht verstanden. Ja, habe ich immer noch nicht verstanden. Bis ich es verstanden habe. Mein Anspruch war immer, dass Menschen diesen Podcast hören, die auch vorher nicht davon gehört haben, aber für die es eben vielleicht ein großer Schritt ist, Dinge in Ruhe zu erfahren von Menschen, die sich einfach damit auskennen. Und das ist ja am DZNE so. Ich möchte mich beim Team bedanken. Ich fange mal an mit Sabine Hoffmann, mit Nüke Çivi, die ganz tapfer immer die Terminkoordination gemacht hat, mit Christine Knust, Guido Ening, Markus Neizert für die inhaltliche, wissenschaftliche Vorbereitung, Daniel Bayer, Hanna Mertens und bei dem Mittelfeldregisseur Joachim Küffner. Dankeschön, dass ihr das gemacht habt. Dankeschön, DZNE, für diesen Podcast. Ein tolles Projekt. Dankeschön.
Hirn und Heinrich, der Wissenspodcast des DZNE.